Hey, schön, dass ihr da seid. Kennt ihr eigentlich diese Leute, die es ständig allen recht machen wollen? Also die immer zurückstecken, jetzt egal, ob in einer romantischen Beziehung, in Freundschaften oder auch in der Familie. Also immer soll es den anderen zuerst gut gehen.
Wenn man ständig allen recht machen will, hier missachtet man vor allem die eigenen Bedürfnisse und Gefühle, weil man Angst vor Ablehnung oder Konflikten hat. Wenn man dann in so einem Muster feststeckt, in so einem People-Pleasing-Muster, kann das langfristig dazu führen, dass wir uns in gewisser Weise selbst verlieren, weil wir gar nicht so genau wissen, was wir eigentlich mögen und was wir wollen. Und das kann dann langfristig auch zu psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder Ängsten führen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe mit Shanley Anwar.
Wie verschiedene Beziehungen uns im Leben beeinflussen, darum geht es jetzt. Und warum es wichtig ist, das zu erkennen, zu reflektieren, um eine gesunde Beziehung zu anderen, aber auch zu sich selbst haben zu können. Darüber spreche ich mit Psychologe Marcel Moses. Hallo.
Hallo.
Marcel, also wenn aus einem Date mal wieder vielleicht nichts wird oder wir vielleicht auch in einer Beziehung stecken, in der sich so bestimmte Konflikte immer wiederholen, aber jetzt nicht so ein normaler Streit, sondern vielleicht so direkt Eskalation, Wutanfälle, dann neigen ja manche oft dazu, bei den anderen nach Fehlern zu suchen. Da kriegt dann ein Date vielleicht direkt einen Stempel, der oder die war total toxisch, also das Verhalten dieser Person war total bösartig, schädlich für mich. Oder in der Beziehung kritisieren wir dann vermeintlich toxisches Verhalten unserer Partnerperson, wir fühlen uns getriggert. Ja, wie beobachtest du das?
Also wenn eine Person jetzt immer wieder Wutanfälle hat und uns verbal oder geschweige denn körperlich angreift, dann ist das definitiv kein gesundes Verhalten, sondern sehr schädlich und damit toxisch. Also klar, es gibt wirklich schädliches Verhalten, wie zum Beispiel Manipulation oder auch emotionale Gewalt. Aber nicht immer ist, wie du schon gesagt hast, ein Streit oder eine Unstimmigkeit direkt eine Red Flag oder eben toxisch. Diese Begrifflichkeiten werden heutzutage sowieso sehr romantisiert und ja fast schon irgendwie glorifiziert. Und das kann dann schnell dazu führen, dass wir ganz normale Konflikte schnell abstempeln. Es gibt jetzt halt dieses gesteigerte Bewusstsein bezüglich mentaler Gesundheit und damit verbunden auch eben zu toxischen Beziehungen und Verhaltensmustern. Aber wo liegt die Grenze, ist hier so die große Frage. Was ich beobachte, ist, dass viele von uns oft voreilig Schlüsse ziehen und bei anderen die Schuld suchen, anstatt vielleicht in sich hineinzuhorchen und eigene Konflikte zu identifizieren oder eigene Trigger zu erkennen und zu reflektieren. Also auch wenn dieser Begriff toxisch so inflationär verwendet wird, hat es trotzdem eine Berechtigung, dass wir über diese Themen sprechen. Die Frage lautet eben, wann handelt es sich um echte Grenzüberschreitungen und wann werden wir vielleicht in unseren eigenen Unsicherheiten oder alten Wunden getriggert?
Okay, also man muss ein bisschen aufpassen, dass man vielleicht nicht zu schnell immer dieses Label rauszieht. Ne?
Genau.
Du setzt dich immer wieder auf deinem Insta-Kanal damit auseinander, gibst da auch Beziehungstipps, ich verlinke den in den Shownotes, hast auch ein Buch dazu geschrieben, das heißt Generation Toxic, die Wahrheit über dich und deine Beziehung. Ja, du hast es schon angesprochen. Warum braucht es denn für gesunde Beziehungen zu anderen, dass wir irgendwie doch erstmal bei uns selbst anfangen? Warum braucht es diese Selbstreflexion?
Also viele von uns denken ja oft, dass man auf die richtige Person wartet oder diese irgendwann kommt. Aber ich denke, dass das ein großer Irrglaube ist. Denn bevor wir gute und authentische Beziehungen eingehen können, müssen wir erst einmal selbst die richtige Person sein, beziehungsweise über die Beziehung, die wir zu uns selbst haben, ein Bewusstsein entwickeln. Wir sind alle unterschiedlich sozialisiert, haben vielleicht unterschiedliche auch kulturelle oder religiöse Prägungen, Ängste und Verhaltensmuster, die wir uns irgendwann angeeignet haben. Und diese Muster, Prägungen und Trigger, die schleppen wir grundsätzlich erst einmal immer mit uns mit, auch wenn wir Beziehungen eingehen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir es lernen, uns selbst besser zu verstehen und lernen zu erkennen, warum uns bestimmte Dinge triggern und warum wir diese oder jene Erwartung haben. Die Grundlage einer jeden guten Beziehung ist also, dass die jeweiligen Partnerpersonen eine gute Beziehung zu sich selbst haben, denn sonst wiederholen wir in unseren Beziehungen immer die gleichen Muster und kommen nicht wirklich voran.
Und dieses Selbstreflektieren, das geht ja los so quasi bei den ersten Beziehungen in unserem Leben, also zu unseren Eltern und oder auch anderen nahen Bezugspersonen, die prägen uns ja sehr stark und darüber sprechen wir hier in einer Stunde aber auch immer wieder. Zum Beispiel prägen diese ersten Beziehungen ja auch, was für ein Bindungstyp man am Ende ist. Also was gibt's denn da für verschiedene Typen?
Also wie du schon gesagt hast, prägt die Beziehung zu unseren Eltern oder Bezugspersonen unser Leben und unsere Beziehung sehr. Und psychologische WissenschaftlerInnen haben die Bindungstheorie entwickelt. Und da gibt es halt vier unterschiedliche Bindungsstile. Einmal den sicheren Bindungsstil. Das bedeutet, dass man sich mit Nähe und Unabhängigkeit sehr wohl fühlt. Man schnell Vertrauen aufbauen kann und dazu in der Lage ist, offen zu kommunizieren und Konflikte konstruktiv zu lösen. Dann gibt es aber noch den unsicher ambivalenten Bindungsstil, bei dem bei Betroffenen eine große Angst vor Zurückweisung oder dem Verlassenwerden besteht, aber gleichzeitig immer wieder nach viel Nähe und Bestätigung gesucht wird, was dann aber schnell in Unsicherheiten oder Misstrauen endet. Dann aus diesem unsicheren Bereich gibt es nicht nur den unsicher ambivalenten Bindungsstil, sondern auch den unsicher vermeidenden Bindungsstil, der sich dadurch auszeichnet, dass Menschen mit diesem Bindungsstil sehr stark darauf achten, emotionale Distanz zu wahren, weil sie Schwierigkeiten damit haben, Nähe zuzulassen oder auch ihre eigenen Bedürfnisse grundsätzlich unterdrücken. Und der vierte und letzte Bindungsstil ist die desorganisierte Bindung, bei der Betroffene ein sehr widersprüchliches Verhalten zeigen, dass sie sich einerseits sehr nach Nähe sehen, aber gleichzeitig auch sehr Angst davor haben. Und hier liegt oft ein tiefergehendes Trauma oder Erfahrungen mit sehr instabilen Bezugspersonen zugrunde.
Okay. Wenn ich jetzt da aufhorche und denke, so, ich erkenne mich in einem dieser Bindungstypen wieder, kann ich das eigentlich als erwachsener Mensch noch ändern? Also eben durch Selbstreflexion oder vielleicht auch durch Therapie, oder bleiben da immer noch ein bisschen Spuren von übrig?
Also da kann ich auf jeden Fall alle beruhigen. Nur weil man sich jetzt in einem bestimmten Bindungstypen wiederfindet, bedeutet das nicht, dass das eigene Schicksal ist oder man nichts an dieser Prägung ändern kann. Denn wenn man in die Selbstreflexion geht, sich mit Partnerpersonen oder auch mit Familie und Freundinnen und Freunden austauscht oder eben Therapie macht, dann kann man sich da schon weiterentwickeln und neue Muster erlernen bzw. alte Beziehungserfahrungen korrigieren. Natürlich hat man diese Prägung und dementsprechend vielleicht auch Trigger, die immer wieder aufkommen. Man wird also nicht komplett geheilt, sage ich jetzt mal. Aber darum geht es sowieso nicht. Es geht darum, sich selbst besser kennenzulernen, sich zu reflektieren und bewusste Beziehungserfahrungen zu machen, in denen wir authentisch miteinander kommunizieren und so mit der Zeit lernen, besser mit den eigenen Themen umzugehen. Wenn wir uns nämlich gar nicht mit uns und unserer Biografie auseinandersetzen, dann kann es sehr schnell dazu kommen, dass wir diesen Kampf, sage ich jetzt mal, den wir eigentlich mit unseren Eltern oder Bezugspersonen austragen sollten, dann in unseren anderen Beziehungen weiterführen. Und das ist, glaube ich, nicht so optimal.
Ja, das glaube ich aber auch. Das ist sehr unangenehm. Und es ist ja so, wenn wir jetzt zum Beispiel in der dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Beziehung stecken, dann fällt manchen ja auch auf, dass sie immer wieder ähnliche Verhaltensmuster haben, wenn es um Beziehungen geht. Also du sprichst da in deinem Buch von Selbstsabotage. Wie ist das genau gemeint? Also warum stehen wir uns irgendwie doch selbst im Weg, wenn es um gesunde Beziehungen zu anderen geht?
Wenn wir beispielsweise keine sicheren Beziehungserfahrungen gemacht haben, sei es mit unseren Eltern oder Bezugspersonen oder auch mit früheren romantischen Beziehungen oder vielleicht sogar was wirklich Traumatisches erlebt haben, dann kann es halt sehr schnell dazu kommen, dass wir in diese bestimmten Verhaltensmuster rutschen, die es noch schlimmer machen. Oft ist es so, dass wir diese Verhaltensmuster in der Vergangenheit irgendwann erlernt haben, weil sie uns damals vielleicht gedient oder sogar geschützt haben. Irgendwann sollte es aber zu dem Punkt kommen, an dem wir uns in Beziehungen auf Augenhöhe begegnen und miteinander an einem Strang ziehen. Und wenn wir uns verschließen, wenn es schwierig oder intim wird, dann ist das ja nicht wirklich gegeben. Also kurz zusammengefasst, oft erlernen wir Strategien aus Angst heraus oder aufgrund von negativen Erfahrungen aus der Vergangenheit, die dann aktiv werden, wenn wir getriggert werden, was uns aber im Weg stehen kann, weil wir das in einer sicheren und gesunden Beziehung ja gar nicht nötig haben, wegzulaufen.
Wir wollen jetzt natürlich nicht alles spoilern, was du so geschrieben hast, aber was vielleicht für Formen der Selbstsabotage gibt es? Vielleicht kannst du so zwei Beispiele nennen, die vielleicht auch einige von uns so kennen, sich vielleicht wiedererkennen.
Also es gibt ganz viele unterschiedliche Formen von Selbstsabotage. Wie du schon gesagt hast, beschreibe ich viele davon in dem Buch. Und die unterscheiden sich natürlich immer irgendwie in gewisser Weise von Person zu Person beziehungsweise äußern sich unterschiedlich. Aber ein Beispiel ist zum Beispiel Overthinking, also übermäßiges, fast schon zwanghaftes Grübeln. Und darunter versteht man, dass man jedes Wort, jede Bewegung und jeden Blick der anderen Person überanalysiert und überdenkt, was dann zu Misstrauen und Ängsten führen kann.
Ja, auch so jede Textnachricht oder
genau,
so, alles analysieren.
Okay. Ja. Und wenn wir ständig halt alles hyperanalysieren, ist das nicht nur anstrengend für uns selbst, sondern kann auch zu Konflikten oder Stress innerhalb der Beziehung führen, obwohl das eigentlich komplett unbegründet ist. Ne? Und ein weiteres Beispiel ist People-Pleasing. Also wenn man ständig allen recht machen will, hier missachtet man vor allem die eigenen Bedürfnisse und Gefühle, weil man Angst vor Ablehnung oder Konflikten hat. Wenn man dann in so einem Muster feststeckt, in so einem People-Pleasing-Muster, kann das langfristig dazu führen, dass wir uns in gewisser Weise selbst verlieren, weil wir gar nicht so genau wissen, was wir eigentlich mögen und was wir wollen. Und das kann dann langfristig auch zu psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder Ängsten führen.
Wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Overthinking nehmen, was du als erst genannt hast, dieses, wenn ich ständig zu viel irgendwie anfange zu interpretieren in jedes Wort und so weiter. Wie können wir uns von so einem erlernten Verhaltensmuster lösen? Also, weil es ist ja auch oft so Gedankenkarusselle, viele kennen das, dass sie nachts noch irgendwie wach liegen und irgendwelche Szenarien weiterdenken. Wie kann man das loswerden?
Also, ich glaube, da hilft ganz oft ein Bewusstsein darüber, dass das wirklich so eine Schutzstrategie ist, die man sich im Laufe des eigenen Lebens angeeignet hat, um nicht zu fühlen. Ne? Deshalb fängt man dann an, alles zu überdenken und zu grübeln, weil wenn ich halt alles rationalisiere und die ganze Zeit in meinem Kopf bin, muss ich ja diese ganzen unangenehmen Gefühle nicht spüren. Ne? Und deshalb denke ich, dass es jetzt gerade bei diesem Beispiel Overthinking gut ist, da wirklich einmal bewusst so ins Fühlen zu gehen, auch wenn sich das vielleicht sehr unangenehm und schwierig für einige anfühlen kann.
Und auf der anderen Seite dieses People-Pleasing, ich habe so iranischen Background und ich muss an einige in meiner Familie denken. Ich finde, das ist auch so ein kulturelles Ding, wenn man es allen recht machen will. Ich weiß nicht, kenne ich sehr aus der iranischen Kultur. Und ich würde jetzt mal persönlich behaupten, der Teil meiner Familie, den das betrifft, die haben das nie rausbekommen. Ist das wirklich möglich, dieses Verhalten aufzulösen?
Definitiv, also wie du gerade schon gesagt hast, manchmal werden bestimmte Werte oder bestimmte Traditionen oder Verhaltenskodexe in Kulturen auch mal weitergegeben, ne? Ohne dass man da jetzt vielleicht reflektiert, dienen die mir überhaupt, also tun die mir gut oder schaden die mir vielleicht so? Geht es da wirklich um meine Bedürfnisse und mein individuelles Empfinden oder geht es da um das Kollektiv? Falls ja, wie geht es mir eigentlich damit? Deshalb denke ich, kann man das schon auflösen und diese transgenerationale Weitergabe, sage ich jetzt mal, stoppen. Aber auch das ist verbunden mit Fühlen und auch mit negativen Gefühlen. Deshalb glaube ich nicht, dass jeder so resilient ist, um das abzulegen. Da muss man schon auch viel Arbeit reinstecken.
Ja, das hat auch mit diesem Lernen von Nein sagen zu tun, ne? Weil zu sagen, dass Grenzen aufweisen. Und bei Grenzen aufweisen, da gibt es so eine zweite Seite, finde ich. Weil da gibt es ja auch diesen Social-Media-Trend von Self-Love zu sprechen die ganze Zeit. Der Aufruf zu mehr Selbstliebe. So sehr, auch finde ich, man könnte ja auch gucken, ist das jetzt egoistisch, wenn man sagt, fokussiere dich auf dich, akzeptiere, wie du bist und so weiter. Das kann ja auch eine Form von Druck erzeugen, wenn ich die ganze Zeit auf mich gucke und überlege, okay, ich muss mich jetzt lieben.
Definitiv. Also es gibt ja regelrecht so einen Self-Care oder Self-Love-Hype, nicht nur auf Social Media, der zwar oft auch sehr inspirierend sein kann und auch neue Impulse geben kann, aber wenn wir ständig hören, dass wir die beste Version von uns selbst sein sollen und auch können, wenn wir nur bestimmte Routinen oder Regeln einhalten, dann kann das auch schon einen sehr dollen Optimierungsdruck auslösen, weil man denkt, dass man immer alles geben muss und nur dann liebenswert ist, wenn man gefühlt perfekt ist. Und wenn es dann mal nicht so läuft, wie es uns eingetrichtert wird, sage ich jetzt mal, weil wir einfach einen schlechten Tag haben oder vielleicht auch einfach mal müde sind, dann kann das schnell zu Versagensgefühlen und noch mehr Druck führen.
Und ich finde auch ein großer Aspekt, den du beschreibst, der uns von so gesunden Beziehungen abhält, ist eben unsere Gefühle und vor allem die Ängste, die wir so mit uns tragen. Ist den meisten Menschen eigentlich klar, warum sie so fühlen, wie sie fühlen? Was denkst du?
Das kommt natürlich immer drauf an. Also klar können wir ein gewisses Selbstbewusstsein entwickeln und so eine Self-Awareness, damit wir uns gut verstehen. Aber es ist ganz normal, dass wir immer wieder in unterschiedlichsten Situationen auch unterschiedlich getriggert werden. Gefühle entstehen nämlich meist aus unbewussten Erfahrungen und alten Prägungen, die wir nicht immer so auf dem Schirm haben. Besonders Ängste, die in Beziehungen aufkommen, haben wir oft tief vergraben und sind dann super überrascht, wenn wir uns dann irgendwie unsicher oder eben nicht mehr selbstbewusst fühlen in Beziehungen. Es ist also sehr wichtig, dass man wirklich die tieferen, der Unsicherheit zugrunde liegenden Ursachen erkennt. Aber selbst dann wird man immer mal wieder getriggert und das ist ganz normal.
Das ist so ein spannender Punkt. Du zitierst dazu den Psychoanalytiker Fritz Riemann und ganz ehrlich, ich habe mich selbst dabei so ein bisschen erwischt, wie ich anfange, so Ex-Partnerschaften dem Ganzen zuzuordnen, was er da aufmacht. Und natürlich sind das jetzt aber auch nicht allgemeingültige Schubladen oder es sind so Grundtendenzen, die vielleicht erkennbar sind. 4 Grundformen der Angst. Ich will mal sie nur kurz nennen. Wir müssen die auch nicht alle durchgehen. Angst vor Hingabe, Angst vor Selbst Selbstwertung, Angst vor Veränderung, Angst vor der Notwendigkeit. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen komplex, wenn man es erstmal so hört, aber vielleicht kannst du eins rauspicken und nochmal erklären, wie entstehen solche Ängste?
Ja, zum Beispiel bei der Angst vor Hingabe. Das wird auch als die schizoide Persönlichkeit bezeichnet. Und typisch für diese schizoiden Persönlichkeiten ist, dass sie sich ständig um den Verlust ihrer Autonomie und ihrer Freiheit sorgen und Angst davor haben, dass sie in engen Beziehungen so sehr vereinnahmt oder kontrolliert werden, dass sie halt ihre Freiheit verlieren. Deshalb wehren diese Persönlichkeiten sich sehr oft gegen emotionale Nähe und versuchen, emotionale Distanz zu wahren, weshalb sie sehr Schwierigkeiten damit haben, echte Nähe zuzulassen. Es steht hier also sehr das Ich im Vordergrund und nicht so sehr das Du, also das Gegenüber, ne? Mhm. Das ist also die Angst vor der Hingabe. Und wie solche Ängste entstehen, also das ist auch wie schon bei unseren Beziehungen so, dass solche Ängste oft aus frühkindlichen Erfahrungen und aus der Beziehung zu unseren ersten Bezugspersonen entstehen. Es hat zum Beispiel einen Einfluss, ob wir überbehütet worden sind und sehr viel Nähe bekommen haben oder ob wir emotional vielleicht vernachlässigt worden sind oder uns vielleicht sehr widersprüchlich begegnet wurde. Das beeinflusst dann, wie wir Nähe als erwachsene Person wahrnehmen und ob wir diese zulassen können oder fliehen.
Okay, auch da vielleicht die Frage, wenn ich diesen Aspekt jetzt bei mir wiedererkenne, kann ich dagegen lenken eigentlich, um eben mit diesem Ziel eine schöne, liebevolle, gesunde Beziehung dann doch zu erreichen? Jetzt vielleicht nicht nur Liebesbeziehungen, auch in Freundschaften.
Also erstmal ist Akzeptanz ganz wichtig und dass man sich da nicht in so einem negativen Konzept von sich selbst verliert, weil wir haben alle unterschiedliche Beziehungserfahrungen gemacht, egal ob romantisch oder freundschaftlich oder familiär oder geschäftlich, die uns sowohl zum Positiven als auch zum Negativen prägen. Und das ist halt ganz normal. Und jede und jeder von uns hat ja in gewisser Weise ein Päckchen, das er oder sie mit sich mitschleppt. Es ist eben nur wichtig zu wissen, dass man das eigene Päckchen kennt und vielleicht mal geschaut hat, was ist da so drin, was steht da so drauf auf den Sachen, die in meinem Päckchen sind. Also hier
vielleicht ist das ein riesen Reiserucksack.
Genau, vielleicht
das habe ich jetzt vor Augen. Ja, ja.
Ja. So, und man muss da einfach mal rein und gucken, was ist da überhaupt drin, um halt so ein Selbstbewusstsein, so eine Self-Awareness zu erlangen. Also sich selbst reflektieren. Vor allem aber sollte man aus dieser Angst heraus nicht Beziehungen meiden, sondern offen sein für neue Begegnungen und offen kommunizieren. Wir könnten zum Beispiel, um uns gut auf Beziehungen vorzubereiten, sage ich jetzt mal, sowas wie so einen Emotionswortschatz aufbauen, um die eigenen Gefühle besser ausdrücken zu können, wenn uns das schwerfällt, und so offene Kommunikation zu erleichtern. Mhm. Dann kann es zum Beispiel noch helfen, wenn man sich nicht zu sehr unter Druck setzt und akzeptiert, dass das okay ist, dass man auch mal Angst hat oder negative Gefühle und dass man da nicht direkt in so einen Panikmodus übergehen muss.
Vielleicht hier an dieser Stelle eine kurze Klammer auf Klammer zu an alle, die uns zuhören. Wenn ihr dazu eigene Erfahrungen gemacht habt, die uns gerne erzählen wollt in einer Stunde Liebe, schickt uns gerne eine E-Mail an liebe@deutschlandfunknova.de. Dann können wir in den nächsten Folgen darüber sprechen. Und jetzt nochmal auf der anderen Seite. Es gibt ja auch Beziehungen, die uns wirklich nicht gut tun, weil das Gegenüber sich wirklich, grottig verhält. Zum Beispiel, wenn jemand emotionale Gewalt ausübt oder versucht, unsere Gedanken zu manipulieren. Das hast du am Anfang ja auch schon erwähnt. Da sollten wir auch schon auf uns aufpassen. Und klar, Trennung ist auch immer eine Option. Oder wie siehst du diesen Punkt?
Also auf jeden Fall, da stimme ich dir absolut zu. Ich denke aber trotzdem, dass es erstmal wichtig ist, in den Austausch zu gehen und vor allem für uns selbst einzustehen. Ne? Wenn wir unglücklich sind oder wir das Gefühl haben, uns wird Unrecht getan, dann müssen wir das auch so benennen. Sich zu isolieren und Dinge zu vermeiden, ist nicht immer der richtige Weg. Es sei denn, die eigenen Grenzen werden wirklich immer wieder, trotz Kommunikation und Lösungsversuchen, weiter überschritten und man kommt in der Beziehung nicht voran oder es handelt sich wirklich um reellen Missbrauch. Ne? Dann ist auch ganz klar, ist, dass Trennung der richtige Weg ist und man da jetzt nicht nochmal irgendwie reflektieren sollte. So. Und in solchen Fällen ist dann Trennung bzw. muss Trennung die Lösung sein, denn eine Beziehung soll uns ja gut tun und nicht schaden.
Ja. Und jetzt sind wir ja sehr viel bei uns selbst gewesen so und auch bei vielleicht Menschen in Beziehungen, aber die Welt um uns herum prägt ja eben auch unsere Beziehungen und jetzt Singles, die im Dating-Game stecken, und das ist ja wirklich, das Online-Dating hat ja das Dating so verändert in den letzten 20 Jahren. Können wir uns überhaupt davon freimachen? Also wenn online natürlich eben oft mehr das Äußere zählt als jetzt Charakter, innere Werte.
Ja, also wie du schon gesagt hast, ne, Online-Dating hat sich sehr stark auf unsere Beziehungen ausgewirkt, weil jeder Mensch auf der ganzen Welt ist ja ja jetzt gefühlt nur noch einen Wisch oder einen Klick entfernt und oft zählen hier halt leider nur die Bilder, was ja sehr oberflächlich ist. Und irgendwie sind wir ja alle ein Teil davon, auch mit Social Media. Aber ich habe das Gefühl, dass es da derzeit auch sowas wie so eine Gegenbewegung gibt und auch neue Dating-Apps entstehen oder es neue Dating-Apps gibt, die einen anderen Fokus haben. Und was wir auch nicht vergessen sollten, ist, dass Dating-Apps und das Internet allgemein unter anderem auch zum Beispiel für queere Personen einen sehr wichtigen Safe Space darstellen. Also das hat immer so zwei Seiten, würde ich sagen.
Und diese Wahrnehmung, die man teilweise hat, wenn man eben bei Social Media Erfahrungsberichte liest, haben wir heute mehr Bindungsangst? Nimmt das zu?
Also es scheint schon fast so, als würden solche Ängste heutzutage häufiger auftreten. Natürlich auch, wie schon gesagt, durch den Einfluss von eben solchen Dating-Apps, aber auch Social Media. Alles ist eben sehr oberflächlich und sehr inszeniert. Und da können echte, intime Beziehungen komplett ungefiltert vielen von uns auch schon ein bisschen Angst machen. Man hat also auf einem ganz neuen Level Angst vor Ablehnung oder Enttäuschung. Und gerade in einer Zeit, in der Selbstverwirklichung und Selbstoptimierung allgegenwärtig sind, da kann sich Commitment für eine andere Person für viele schon sehr unangenehm anfühlen.
Ja, und wir reden natürlich bewusst über gesunde Beziehungen und meinen jetzt nicht damit, übertriebene Erwartungen an die Partnerperson zu haben. Haben wir das aus deiner Sicht zu viel? Also was muss eine Liebesbeziehung heute alles sein, alles erfüllen?
Also in erster Linie gibt es da gar keine Regeln, ne? In erster Linie sollten Liebesbeziehungen uns ziemlich einfach gut tun und glücklich machen, auch wenn es natürlich mit Arbeit verbunden ist. Da gibt es keine Regeln oder Schablonen, an denen wir uns abarbeiten müssen oder denen wir entsprechen müssen. Gesunde Beziehungen basieren auf Respekt, Vertrauen und Kommunikation und realistische Erwartungen sind halt genauso wichtig, wie dass wir trotzdem auch noch unsere eigene Person bleiben, weil unsere Partnerperson natürlich nicht zu jeder Zeit all unsere Bedürfnisse erfüllen kann.
Und also das bedeutet ganz klar, Erwartungen runterschrauben ein bisschen und jetzt Ex-Beziehungen dann nochmal in Ruhe verarbeiten, mit Vergebung und Dankbarkeit abschließen, statt eben noch immer mit Wut und negativen Gefühlen da rumzulaufen. Warum ist das auch wichtig?
Das ist so wichtig, damit wir im Hier und Jetzt leben und in unseren aktuellen Beziehungen präsent sind. Wenn wir diesen alten Schmerz und diesen Groll immer mit uns mittragen, dann sind wir nicht wirklich präsent, sondern leben in der Vergangenheit, was oft zu Depressionen führen kann. Und auch wenn wir uns ständig um die Zukunft sorgen, dann kann das auch psychische Erkrankungen fördern, wie zum Beispiel Angst- oder Panikstörungen. Ne? Mhm. Wir müssen also sozusagen jede Version von uns kennen und lieben lernen, statt sich in Wut oder anderen negativen Gefühlen zu verlieren.
Okay, und am Ende, um mit anderen eine bessere, tiefere Verbundenheit haben zu können, eine gute Beziehung, braucht es ja offensichtlich mehr Achtsamkeit, auch mit uns selbst. Wie können wir das schaffen?
Also man könnte zum Beispiel ab und zu mal einen guten Podcast hören, ne? Wie zum Beispiel eine Stunde Liebe,
ja.
Das ist auch klar.
Klar.
Und ohne jetzt selber zu sehr darin zu verfallen, Druck auszulösen durch irgendwelche Anleitungen oder Regeln, denke ich, dass Achtsamkeit von jeder und jedem anders erlebt werden kann. Wichtig ist halt, dass wir versuchen, Dinge, uns und unser Leben bewusst und eben achtsam wahrzunehmen. Das kann der Fall sein, wenn wir uns ein Bad einlassen, Musik hören, zur Massage gehen oder in die Sauna. In jedem Fall sollten wir aber den Zugang zum Schalter finden, mit dem wir den Alltag und diese ganzen Stimmen in unserem Kopf kurz ausstellen können, auch wenn es nur für 10 Minuten ist. Und für viele ist auch Meditation sehr hilfreich, für andere Journaling, also das Aufschreiben der eigenen Gefühle und für andere wiederum Spaziergang im Wald. Also wie schon gesagt, es geht nicht darum, was wir machen, sondern wie wir es machen. Und das sollte zu jeder Zeit bewusst, präsent und aktiv sein.
Psychologe Marcel Moses hat noch ein paar Tipps mehr in seinem Buch Generation Toxic, die Wahrheit über dich und deine Beziehung. Danke für den Besuch in eine Stunde Liebe.
Danke dir, Shani.
Wir kommen zum Liebestagebuch. Caro erzählt jetzt von Nick. Das ist ein Straßenmusiker, den hat sie ja vor 2 Jahren in Berlin kennengelernt. Fand ihn direkt super hot. Und die beiden haben ab und zu was laufen, immer dann, wenn eben Caro zufällig in Berlin unterwegs ist. Sie selbst lebt ja in einer anderen Stadt, lebte dort in einer offenen Beziehung mit einem anderen Mann. Und als sie sich von dem getrennt hat, ist Caro ja dann mit Nick einen Schritt weitergegangen. Die beiden haben zusammen Urlaub gemacht. Und in der Zeit ist dann so die ganze Geschichte zwischen den beiden ein bisschen intensiver geworden. Und jetzt ist die Frage, hält das eigentlich auch an, jetzt wo sie wieder zu Hause sind? Das erzählt uns Caro jetzt in ihrem Liebestagebuch.
Nach dem Urlaub Ende letzten Jahres mit Nick haben wir uns dann erstmal einen Monat oder so gar nicht gesehen. Also aus einer super intensiven Zeit dann wieder ein paar Wochen gar nicht sehen. Und dann hatte ich spontan frei über Silvester und habe ihm geschrieben, also hast du Bock mit mir Silvester zu feiern? Ich komme vorbei. Und er hat sich voll gefreut und so. Und dann war ich in Berlin über Silvester und er hat mir noch erzählt, dass er ein Mädel gedatet hatte die letzten Wochen, also sie irgendwie eine feste Beziehung mit ihm wollte und er aber gesagt hat, nee, ich habe da Karo, deswegen möchte ich nicht mit dir zusammen sein. Also es hat mich natürlich geschmeichelt. Er fängt auch an oder hat auch so häufiger mal gesagt, wenn er mir geschrieben hat oder so, dann oder eine Voice-Nachricht, so ja, I miss you. Und sagt im Anschluss, but don't go too crazy about it. Nicht, dass du irgendwie dich so verliebst, so durch die Blume. Und keine Sorge, bei mir ist alles, also meine Gefühle sind unter Kontrolle. Er hat das ein, zwei Mal gemacht und dann habe ich ihm auch gesagt, so könnte es sein, dass du von dir sprichst. Also, dass er merkt, dass er mehr empfindet, als er eigentlich zulassen möchte oder so. Also, ich weiß nicht, was für eine Bindungsangst er hat, aber irgendeine ist es, die ihn voll davon abhält, sich richtig da so reinzugeben oder so. Aber ist okay für mich, weil wenn wir uns sehen, haben wir ja uns und unser kleines Nick und Caro-Universum, nennen wir das. Und dann war ich Silvester da und habe auch mit all seinen Freunden und so gefeiert. Und er wollte dann noch, dass ich ihm ein Tattoo steche. Er hat viele Tattoos, er hat eine Tattoo-Maschine. Ich glaube, das ist so ein Ding bei Kreativen. Und dann habe ich ihm Hola gestochen. Also er wollte das Wort Hallo auf Spanisch gestochen haben, weil er so inspiriert war von dem gemeinsamen Urlaub. Dann habe ich ihn im Januar, war ich glaube ich dreimal oder so in Berlin. Ich hatte ziemlich viel Zeit und wir haben einfach extrem viel intensive Zeit zusammen verbracht. Er hat mir dann noch ein Geschenk gemacht, ein Weihnachtsgeschenk, also nachträglich, als wir uns an Silvester gesehen haben. Ein Journal, also so ein, ja, wie so ein Tagebuch. Und dann hat er mir so eine Widmung reingeschrieben vorne. Und das ist auch so einfach das Süßeste, was mir jemals jemand geschrieben hat. Also wie inspirierend ich bin und dass ich ihn irgendwie sehe und dass er sich safe fühlt mit mir und dass ich so die tollste Person auf der Erde bin. So. Also es war wirklich richtig schön. Ich hatte das so in der Hand, hab das gelesen und war so, oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich fühlen soll, weil das so overwhelming war. Das hat mich so überfordert, diese ganze Zuneigung und Liebe, die er mir so gegeben hat. Und wir sind aber immer noch, also auch wenn es intensiv ist, wenn wir uns sehen, haben wir kaum Kontakt, wenn wir uns nicht sehen und machen keine Anstalten, irgendwie das zu definieren. Und es fühlt sich sehr leicht an für mich. Also ich bin seit ein paar Monaten von Jones getrennt. Das heißt, ich bin gerade single like a Pringle. Mit der Definition, dass ich keine feste Partnerschaft habe, weil ich treffe ja trotzdem Menschen. Single sein ist einfach ganz, ganz toll. Weil ich war so die letzten 15 Jahre in festen Beziehungen und jetzt das erste Mal seit sehr langer Zeit, dass ich keine so Absprachen treffen muss und sowas mit irgendwem. Und wenn ich irgendwo hinfliegen will, spontan in Urlaub oder so, dann kann ich es einfach machen und muss mich mit keinem beratschlagen oder sowas, ob ich das jetzt kann oder nicht und so. Und das genieße ich sehr, sehr, sehr. Ja.
Ey, nachdem wir so viel über die Frage gesprochen haben, wie können wir eigentlich gesündere Beziehungen haben, und damit meinten wir eher romantische Zweisamkeit, bringt es Caro hier auf den Punkt. Also die Beziehung zu uns selbst, dass wir uns wohlfühlen, egal ob da jetzt eine Partnerperson noch da ist oder nicht. Diese Beziehung zu uns selbst, das ist so wichtig, dass sich das gut anfühlt. Also ein sehr schöner Abschluss hier in eine Stunde Liebe. Ich bin Shanley Anwar, danke euch fürs liebevolle Lauschen. Und wenn ihr noch was mit uns besprechen wollt oder generelle Anregungen habt, dann könnt ihr uns immer schreiben an liebe@deutschlandfunknova.de. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.